ich bin 100% sold auf das ganze Search Fund-Modell. Aber klar, es ist natürlich nicht ein Modell für jeden, weder für jeden Searcher noch für jeden Verkäufer. Mhm. Auch nicht für jedes Target. Ne? Also im Sinne, wird das jetzt die gesamte Nachfolgeproblematik, die wir hier leider in Deutschland haben, lösen? Nein, du hast bisher immer in Frankfurt gelebt, in München, das ist ja wunderschön. Bist du wirklich bereit, umzuziehen, irgendwo anders hin? Ja? Und Daniel und ich haben von Anfang an gesagt, haben uns die Hand draufgegeben, gesagt, hey, uns egal, wir suchen das beste Unternehmen und da, wo das ist, gehen wir hin, fertig. Du musst den Erfolg auch wollen, du musst den Ehrgeiz haben, du musst es wollen. Und wenn du es nicht willst, kriegst du es nicht und hast es nicht verdient. Und ich freue mich auch wirklich jeden Sonntag, freue ich mich drauf, am Montag früh wieder in die Arbeit zu gehen. Mir hat Investmentbanking auch Spaß gemacht, also nicht falsch verstehen. Aber das ist nochmal eine andere Motivation und das ist ein geiles Gefühl und das kann ich nur jedem wünschen, der auch Lust hat, sich in die Richtung zu entwickeln. Ja.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. Heute mit Wolfram Kraus. Wolfram ist definitiv einer der Pioniere, wenn es um Search Funds in Deutschland geht, denn er hat mit seinem Partner Daniel Misseton vor einigen Monaten erfolgreich das Unternehmen KKD übernommen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie der Arbeitsalltag von einem Investmentbanker sich von dem eines echten Unternehmers unterscheidet, dann hört hier unbedingt rein. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen.
Wolfram, ganz herzlich willkommen in München.
Vielen Dank für die Einladung, ja.
Ja, ist mir eine große Ehre, dass du den Weg hierher findest. Man könnte ja sagen, du bist einer der wenigen Searcher in Deutschland, die es geschafft haben. Ja, wie man das definiert, das werden wir gleich im Gespräch noch besprechen. Aber du hast gekauft und bist entsprechend auch busy und umso mehr schätze ich die Zeit, die du tatsächlich hier mit herbringst, ja.
Du, mich hat's ja sozusagen aus meiner alten Heimat von der Weißwurstseite von Deutschland jetzt auf die Currywurstseite von Deutschland nach Essen verschlagen und ich freue mich über jede Gelegenheit hier sein zu können wieder.
Sehr schön, das kriegen wir hin. Fangen wir mal an. Klassische Investmentbanker-Karriere ging mal los bei der Citigroup, richtig?
Genau, bin 2018 bei Citigroup eingestiegen, habe dann da klassisches Investmentbanking gemacht, also schon Fokus auf M&A-Themen, aber auch IPOs, also Auto 1, Porsche waren so die letzten Themen, an denen ich mitgearbeitet habe.
Okay, ja, da lernt man ja einiges, ne? Aber wahrscheinlich nicht alles, um sich dann selbstständig zu machen. Stichwort Selbstständigkeit, du hast dann nach einiger Zeit den Schritt gewagt ins Ungewisse. Hol uns auch gerne mal ab, was dann anstand.
Ja, also ganz, ganz großes Thema, ne? Ganz lange Geschichte, aber ich versuche es kurz zu machen. Also im Grunde, Investmentbanking hat mich immer fasziniert und ist, glaube ich, so für mich das Spannendste, was man im Angestelltenverhältnis machen kann. Nichtsdestotrotz hatte ich immer eine unternehmerische Triebfeder in mir und einen, ja, ich sag mal, intrinsischen Drang, irgendwie unternehmerisch gestalten zu können. Und die Frage ist natürlich so ein bisschen, was macht man dann? Und als ich dann bei City gekündigt hatte, habe ich mich auf verschiedene Themen fokussiert und ja, letztendlich ist es das Thema Entrepreneurship through Acquisition geworden, ja, durch einen traditionellen Search Fund und bin sehr happy jetzt in der Situation.
Mhm. War das dann eine Kündigung ins Blaue hinein oder was standen für Themen an?
Also am Anfang, nach der Kündigung, liegt natürlich ein weißes Blatt Papier vor dir, ne? Und das ist auch einerseits aufregende Situation, aber auch eine beängstigende Situation sein. Und letztendlich, ich hatte zwei Themen, ein Startup-Thema mit zwei Freunden tatsächlich, das ich mir angeschaut habe und ich hatte schon immer so im Hinterkopf die Überlegung, okay, ich komme ja aus dem M&A und habe viel auch mit Private Equity Eigentümern zusammengearbeitet, die beraten und so. Wieso nicht selber einen kleinen mittelständischen Betrieb übernehmen, um eben die Zielsetzung zu erreichen, auch selber etwas operativer, etwas mehr hands-on sein zu können.
Mhm. So, und dann kam es, Startup quasi war dann, sagen wir mal, so ein Experiment, was dann nicht so funktioniert, wie ihr es euch vorgestellt habt. Aber es kam dann zur Gründung von Concordia, einem klassischen Search Fund. Was waren da so die Meilensteine? Wie setzt man so einen Search Fund denn auf?
Auch da wieder, ne, in der Ex-Post-Betrachtung sieht das alles wieder so klar aus. Okay, du warst halt Investmentbanker und dann hast du Concordia gegründet, hast Kapital eingesammelt von Investoren, hast ein Unternehmen gekauft, klar. Ne? Aber ich kann dir sagen, ab der Kündigung sozusagen zu dem Zeitpunkt in dieser Reise war es nie klar, wie wird es weitergehen. Ja? Und es war eben zuerst mal das Startup-Thema, was dann letztendlich nirgendwo hingeführt hat. Ja? Und dann eben die Überlegung, okay, eigentlich will ich ja ein Unternehmen kaufen, aber wie mache ich das denn ganz konkret? Und dann wurde mir mal über einen Freund jemand vermittelt, der letztendlich schon ein paar Jahre vorher über einen traditionellen Search Fund ein Unternehmen gekauft hatte.
Auch in Deutschland tatsächlich?
Auch in Deutschland.
In Deutschland ist ja da noch relativ jungfräulich, ne, was das Thema angeht.
Ja, da hast du völlig recht. Also ich glaube, wir sind wahrscheinlich so der dritte, vierte, fünfte Akquisition von einem traditionellen Search Fund Setup. Mhm. Es gibt natürlich noch ganz viele Leute, die in anderen Strukturen Unternehmen kaufen natürlich, aber wenn man jetzt wirklich das traditionelle Setup anschaut, gab es da ja noch nicht viele. Ja? Von daher umso besser, dass damals ein Freund mir eben den anderen Searcher vermittelt hatte. Und der hat mir dann eigentlich erstmal erklärt, wie das Setup funktioniert. Und fairerweise, man stellt sich ja viele Fragen in der Situation. Okay, man ist arbeitslos, ja. Und überlegt sich, gut, wie kaufe ich jetzt ein Unternehmen? Ne? Hab jetzt auch irgendwie nicht von zu Hause die Goldtruhe im Keller. Wie kauft man dann ein Unternehmen? Ne? Und er hat mir das eigentlich mal aufgezeigt, wer potenzielle Investoren sind, wie das Setup ist, eben mit der zweijährigen Suche und so weiter. Mhm. Ja, und dann habe ich mich eben mit dem Thema beschäftigt und so hat sich dann weiterentwickelt.
Zu dem Grad, wie du es offiziell sagen kannst, wie ist denn das Setup grob? Also wer sind die Investoren? Wie viele Anteile habt ihr dann an so einem Laden? Wie viele Anteile haben die Investoren? Wie ist, sage ich mal, die Road to Exit? Hol uns da gerne mal ab, wie so ein Search Fund klassischerweise funktioniert.
Ich sag mal, die Investoren sind grundsätzlich alles erfolgreiche Unternehmer, auch aus dem deutschen Mittelstand, die einerseits natürlich ihr Geld vermehren wollen und ein gutes Investment suchen. Aber andererseits haben die auch eine Freude daran, mit jungen, unternehmerisch denkenden Leuten zusammenzuarbeiten. Also in dem Fall jetzt ja mein Partner, der Daniel und ich. Mhm. Und die agieren einfach als unser Sparringspartner. Und wenn wir Fragen hatten oder haben auf dieser ganzen Reise der Suche, aber auch dann danach jetzt in der Reise der Unternehmensführung, stehen die eben bereit. Ja, das heißt, es ist im Grunde ein illustrer Kreis von mittelständischen Unternehmern, die eben Freude an so einem Setup haben, sage ich mal. Mhm. Und grundsätzlich, du kriegst eben das Kapital, um dir eine Suche zu ermöglichen. Und danach stellen die auch den Teil an Kapital, den wir eben nicht hatten, um das Eigenkapital bereitzustellen. Aber letztendlich sind wir, also Daniel und ich, der größte Einzelshareholder, ja.
Okay, verstanden. Ihr seid der größte Einzelshareholder. Das heißt, ihr kriegt über einen begrenzten Zeitraum dann ja ein Gehalt, um quasi leben zu können. Aber ihr habt auch die Verpflichtung, in Anführungszeichen, innerhalb dieses Zeitraums dann ein passendes Unternehmen zu finden.
Genau, also die Suche ist auf 2 Jahre begrenzt. Mhm. Wenn du innerhalb dieser 2 Jahre kein Unternehmen findest, dann ist das Geld der Investoren verbraucht. Die kriegen wir so nicht zurück. Das ist ja das Risikoelement für die Investoren. Und unser Risiko ist, dass wir uns dann eben einen neuen Job wieder hätten suchen müssen. Von daher, umso glücklicher bin ich, dass wir ein tolles Unternehmen gefunden haben.
Ja, ist wahrscheinlich eine Hochdruckphase dann 2 Jahre lang, ne?
Also bevor ich angefangen habe zu suchen, dachte ich, 2 Jahre, oh Gott, also wie lang? Ich brauche doch keine 2 Jahre. Aber im Nachhinein, und ich meine, ihr wart ja live dabei, habt uns ja nicht nur bei der Akquisition von KKD als FDD-Provider begleitet, sondern auch schon in einer vorherigen FDD. Bei einer Transaktion, die tatsächlich nicht durchgegangen ist, was so vielleicht einer der Tiefpunkte auf der Suche war, wenn man irgendwie vielleicht ein halbes Jahr da in einen Deal investiert und dann am Ende klappt's nicht.
Ich finde es ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, dass sowas auf dem Papier immer ganz toll aussieht. Ne? Man sieht dann das Wachstum und jetzt seid ihr einer der ersten Searcher, der jetzt ein Unternehmen gekauft hat. Aber es gibt halt genau diese krassen Tiefpunkte und insbesondere so spät, ne, im Prozess. Ja. Also ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber das war ja wirklich auf den letzten Metern, wo dann der Verkäufer quasi sagte, nee, Jungs, jetzt doch nicht. Was war da nochmal genau? Ich weiß, oder kannst du das sagen?
Ich weiß. Ja, ich kann ja mal sagen, was ich dazu sagen kann. Also ich sag mal, wir haben zum Glück diesen Unternehmer relativ früh in unserer Suchphase kennengelernt. Also ich glaube, gleich nach 2 Monaten oder so. Mhm. Und wir hatten sehr gute Bindung, sind auch tatsächlich immer noch ganz in guten Kontakt jetzt mit dem damaligen Verkäufer. Haben dann den Prozess gemacht, also die ganze Due Diligence durchgemacht. Aber am Ende war so ein bisschen das Thema, das im Raum stand, die Rückbeteiligung, die ihm nicht so gefallen hat. Und es gab noch einen anderen potenziellen Käufer, der eben zu 100% kaufen
wollte. Die war ihm zu wenig, die Rückbeteiligung, oder zu hoch?
Nee, er wollte ganz raus.
Er wollte ganz raus.
Ja, es war ein emotionales Thema, dass er halt gesagt hat, hey, ich habe das jetzt hier irgendwie 20 Jahre gemacht und ich möchte weniger Stress. Und wenn ich jetzt irgendwie hier noch 10, 20, 25, was auch immer, Prozent habe, dann kann ich nicht loslassen und er möchte gern loslassen. Und deswegen hat er sich letztendlich sehr spät dann für einen anderen Käufer, deswegen Private Equity, entschieden. Ja, ist okay. Er hat tatsächlich auch die, also wir hatten einen letztendlichen Letter of Intent dann mit ihm gemacht und dementsprechend hat er dann sich an die vertraglichen Folgen, sage ich mal, seiner Entscheidung gehalten. Und deswegen ist alles okay für uns jetzt im Nachhinein.
Okay, ja. Also wichtig im Letter of Intent, Cost Coverage. Ja, das ist ja einer der.
Also wir hatten eine Breakup-Fee vereinbart und war natürlich für uns auch ein spannender Moment, ne? Weil am Ende ist das klar, waren größere Transaktionen, ne? Ging da schon um viel Geld jetzt natürlich und war dann eine sechsstellige Summe, wo wir uns auch gefragt haben, okay, wird er das bezahlen? Aber im Nachhinein muss man sagen, ja, er hat es bezahlt und von daher können wir da nichts Negatives über ihn sagen. Ja,
ja, schön. Fairer Unternehmer wenigstens.
Wir haben eine tolle, also ne, auch so unangenehm das in dem Moment war und wir haben da wirklich auch eine Zeit lang irgendwie das erstmal verarbeiten müssen, sag ich mal, weil der Unterschied zur Private Equity ist ja, okay, du arbeitest in einem Private Equity Fonds und du arbeitest 6 Monate an dem Deal und der Deal platzt. Super ärgerlich, hast 6 Monate irgendwie für die Tonne gearbeitet, aber dein Wohnsitz, dein Wohnort verändert sich nicht. Ja? Du hast weiterhin dein Gehalt, deine berufliche Perspektive bleibt die gleiche. Aber bei uns ist es ja ein Stück anders. Ja, wir haben schon an dem Ort, wo das Unternehmen ist, nach Wohnungen gesucht, haben uns überlegt, okay, wir ziehen dahin. Du hast natürlich schon deinen Freunden erzählt, oh ja, vielleicht geht's jetzt dahin. Ne? Und dann auf einmal, nein, doch nicht.
Das ist wild. Blöde Frage noch von mir. Hätte man die Rückbeteiligung nicht einfach rausstreichen können oder?
Da ist halt wieder der Punkt, nochmal, wir sind, glaube ich, schon, also wir haben ein gewisses Risiko, eine gewisse Risikofreude, aber wir sind trotzdem professionelle Investoren oder haben jedenfalls den Anspruch an uns, professionell zu sein. Ja. Und so sehr wir das Unternehmen auch mochten und bin davon überzeugt, dass es ein tolles Unternehmen ist, hatte das eine gewisse Projektrisikokomponente. Ja? Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das wirklich kaufen, aber wir brauchen eine Rückbeteiligung. Mhm. Und ohne die Rückbeteiligung wäre es für uns nicht gegangen.
Also quasi Skin in the Game vom Verkäufer noch, um irgendwo auch den Rückenwind reinzugeben, den ihr vielleicht als Newbies in dem Bereich dann bräuchte.
Ja, genau, weil nochmal, man muss das schon auch realistisch sehen, dieses ganze Thema. Man kommt neu rein, du wirst mal 6 Monate brauchen, bis du irgendwie das Geschäft ein Stück weit verstanden hast.
Ja.
Und da muss es stabil weiterlaufen. Und der Vorteil jetzt bei KKD als Flottendienstleister, wir haben Rahmenverträge mit großen Konzernen,
sage ich mal. Recurring Revenues.
Ja. Ja, genau, dann wenigstens reoccurring, ja, wenn man ganz streng sein möchte, aber ist eigentlich recurring für uns. Da ist es ein anderes Risikoprofil. Da weiß ich, die laufen erstmal weiter. Aber in dem anderen Geschäft war es viel Projektgeschäft. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, ohne Rückbeteiligung klappt es nicht für uns.
Mhm. Du hast gerade eben schon gesagt, KKD, bewegen wir uns mal auf die Sonnenseite der Reise.
Ja.
Wie habt ihr KKD gefunden? Wie hat es in euer Suchraster gepasst? Wie kam der Deal zu euch? Das interessiert wahrscheinlich viele.
Ja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wie haben wir grundsätzlich gesucht? Ja, wir haben einerseits gesucht über ganz klassisch M&A-Broker, also die kleinen M&A-Advisor, die es eben gibt es wahrscheinlich 200-300 in Deutschland, wenn es reicht. Die haben wir natürlich alle angesprochen und gesagt, hey, wir suchen ein Unternehmen in dieser Range. Dann haben wir parallel natürlich einen Prop-Outreach gemacht und haben tatsächlich Briefe an Unternehmer verschickt, so Herr XY, wir finden die Brandschutzbranche toll.
Auch selber Direktansprache via
Brief. Absolut. Mhm. Ja, wir haben pro Woche rund 50 Briefe verschickt.
Wow.
Ja. Okay. War ich auch skeptisch am Anfang, aber war ganz toll in dem Sinn, dass man dadurch wirklich auch mit vielen Unternehmern ins Gespräch gekommen ist, ob die jetzt letztendlich verkaufen wollten oder nicht, sei mal dahingestellt. Und klar muss man auch da dann irgendwo effizient sein. Aber da sind tolle Gespräche, tolle Bekanntschaften zu Unternehmern entstanden. Und ich glaube, das ist ja auch, was uns antreibt. Ne? Wir wollen ja in den Mittelstand, wir wollen Unternehmer sein, weil wir eigentlich jede mittelständische Unternehmung irgendwie spannend finden. Mhm. Und dann ist natürlich jedes Gespräch, das man da mit einem Unternehmer hat, cool. Mhm. Ja? Mhm. Zu KKD letztendlich kam das aus dem Netzwerk. Also tatsächlich stand da ein Kontakt zu dem Unternehmer beziehungsweise dem Berater des Unternehmers aus unserem Investorenkreis und die hatten dann gesagt, hey, das könnte ein toller Fit sein, sprech doch mal mit denen.
Mhm. Ja, Netzwerk ist natürlich das A und O, ne? Das beweist das Ganze mal wieder. Jetzt ist KKD ein Flottenmanagement-Unternehmen. Jetzt könnte ich so aus Risikosicht sagen, was weiß ich, gibt es in 10 Jahren noch Dienstwägen im klassischen Sinne oder werden die vielleicht noch wichtiger? Was macht das Geschäftsmodell für euch so interessant, dass ihr gesagt habt, da schlagen wir jetzt zu?
Ja, also wenn ich jetzt das marketingmäßig ausdrücken würde, dann würde ich sagen, das ist ein Pure Play B2B Service Asset mit super sticky Revenues, ja, okay, weil alles unter Rahmenverträgen ist, ja, und du hast absolute Blue-Chip-Kunden. Also wir haben ein paar DAX-Unternehmen, wir haben eigentlich nur Großkonzerne. Also es ist wirklich, wir sind sehr zufrieden, sagen wir mal, mit dem Unternehmen. Mhm. Klar stellt man sich Fragen, was bedeutet Elektromobilität und natürlich auch kostenseitig. Ich meine, ihr seid ihr auch autobegeistert, mhm, also ihr wisst ja selber, Autos kosten auch Geld. Mhm. Und natürlich die Konzerne schauen auch immer mehr auf, wo kann man sparen, aber das hilft uns teilweise auch, ja. Aber lass uns mit dem Elektromobilität-Thema anfangen. Zuerst mal, ich sag mal, ob du mit einem Tesla gegen eine Laterne fährst oder mit einem Verbrenner, ist uns erstmal egal, weil am Ende muss jemand die Karosserie und den Lack danach wieder instand setzen und irgendjemand muss den Schaden mit der Versicherung abbrechen, oder? Mhm. Und irgendjemand muss dir eine Ersatzmobilität zustellen, damit sozusagen der Nutzer, also der Mitarbeiter von unserem Kunden, damit der mobil bleibt. Mhm. Und ob das jetzt ein Elektrofahrzeug ist oder ein Verbrennerfahrzeug, spielt ja erstmal keine Rolle für uns.
Ja? Selbst wenn es ein autonom fahrendes Auto wäre, wäre es ja wurscht. Ne? Also ja, Unfälle passieren im Zweifel oder es muss irgendwas gemanagt werden, das Auto muss irgendwo hin.
Ja. Genau, also und ich sag mal, vielleicht nochmal, um dich abzuholen, was machen wir eigentlich? Ja, also was macht KKD eigentlich? Wir sind ein Full-Service-Flottendienstleister, der sich insbesondere dadurch unterscheidet, dass wir eine sehr hohe Dienstleistungstiefe haben. Ja, das heißt, wir bieten alle Services eigentlich aus einer Hand an. Und was heißt das konkret? Das heißt, über den ganzen Lebenszyklus von dem Firmenfahrzeug, also von der Beschaffung, über die administrative Verwaltung mit einer eigenen Software, mit einer digitalen Fahrzeugakte, über das Thema Schadenmanagement, was aber über das reine Reparieren hinausgeht, wie schon gesagt, du musst eine Schadenannahme machen, du musst dann die Eintragung in die Akte machen, du musst die Steuerung machen eben in die Werkstatt, du musst danach die Abwicklung mit der Versicherung machen, das ist das ganze Thema Schadenmanagement, das ist eigentlich unsere Kernkompetenz, ja. So, und dann natürlich das ganze Thema End-of-Life-Cycle, sage ich jetzt mal, bei Eigenfahrzeugen, die im Bestand von unseren Kunden sind, heißt es Remarketing, das heißt, wenn du jetzt eine Bank bist, bist ja kein Autoverkäufer, ne? Dann brauchst du jemanden, der dir hilft, irgendwie 200-300 Autos im Jahr zu verkaufen. Mhm. Oder das Thema Leasingrückläufe, wenn die Fahrzeuge im Leasingbestand sind, wo wir unseren Kunden wirklich signifikant Geld sparen. Mhm.
Und dann habt ihr aber tatsächlich auch quasi eine Werkstatt und so dabei, die dann tatsächlich auch an den Autos arbeitet, oder? Das verstehe ich richtig.
Genau. Mhm. Also letztendlich das genau, wo wir uns unterscheiden, auch von den größeren, die sich ja auch Flottendienstleister sozusagen nennen und die riesige Konzerne auch sind. Der Unterschied ist, wir haben wirklich von der Software bis zur Werkstatt, bis zum Abschleppdienst und der eigenen Mietwagenflotte von rund 100 Fahrzeugen, haben wir alles aus einer Hand. Das heißt, diese Dienstleistungsbrüche, die du normalerweise hast, entfallen.
Verstanden. Wie groß ist KKD?
Wir haben so 70 Mitarbeiter. Ja, Umsatz ist ein sehr guter, guter Betrag.
Okay, verstanden. 70 Mitarbeiter. Er ist auch eine schöne Größe. Ne? Da hast du irgendwie nur einen relativ schnellen Durchgriff, aber wahrscheinlich auch schon eine ganz gute Struktur und Prozesse in place, die dir natürlich helfen, da durchzusteuern. Wie schwierig oder wie emotional war der Prozess? Ich meine, um da auch vielleicht die Zuhörer nochmal abzuholen, das ist ja nicht irgendwie ein Immobilienkauf, ne, wo du schnell eine Wohnung kaufst, gehst zum Notar und gut ist. Da sind ja Stakeholder involviert. Wie war's?
Also schnell war es gar nicht. Einfach auch nicht. Ja. Mhm. Und das liegt nicht mal daran, nochmal, wir haben jetzt auch nach der Transaktion ein super Verhältnis zum Alteigentümer und er arbeitet ja auch noch bei uns mit und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Aber trotzdem war es irgendwie ein komplexer Prozess. Mhm. Ja, und das hat auch persönliche Gründe natürlich, weil es ist halt ein Stück weit das Vermächtnis des Alteigentümers und für den ist das ja auch eine ganz neue Situation, sich jetzt Gedanken darüber zu machen zu müssen, okay, wie verkaufe ich jetzt mein Unternehmen, wie strukturiere ich das? Ja. Mhm. Und ein anderer Punkt, den man auch sagen muss, ist, und das immer wieder bei euch so ein bisschen professionelle Beratung. Wir waren, glaube ich, professionell beraten, ja. Mhm.
Danke. Ah.
Nicht nur von euch, also auch der Rest vom Team war super, ja. Ich habe schon das Problem gesehen, dass auf der Verkäuferseite, und nochmal, das ist halt ein mittelständischer Unternehmer, der ein großartiges Flottenmanagement-Unternehmen aufgebaut hat und der auch sich super auskennt in dieser Branche, aber hat er große Erfahrung von M&A? Weißt du, worauf es ankommt bei einem, ich sag mal, juristischen Berater, bei einem Wirtschaftsprüferberater, Steuerberater und so weiter? Nein. Das heißt, er hat halt Berater gehabt, die nicht so wirklich M&A erfahren waren. Und das, glaube ich, hat uns viel Zeit gekostet. Und das hat viel hin und her gekostet. Und klar, dann gibt's die wirtschaftlichen Themen und so weiter. Also ja, sollte man nicht unterschätzen. Und am Ende, ich glaube, was war der, warum es geklappt hat? Weil wir es irgendwie geschafft haben, beidseitiges Vertrauen aufzubauen. Ja, weil die zwei Fragen, die immer an uns kamen, egal mit welchem Unternehmen wir uns unterhalten haben, ist, okay, aber traut ihr euch wirklich zu, mein Geschäft zu verstehen? Erstens, weil ihr seid ja Banker, ne? Und zweitens, habt ihr wirklich einen zweistelligen Millionenbetrag? Ja, so. Und das hat er und wollt ihr es wirklich kaufen? Kommt ihr dann auch wirklich? Ja. Ne? Und das ist ja für uns so selbstverständlich. Klar, ja, wir machen ja das hier nicht, ja, um dann am Ende nicht zu kaufen.
Ja.
Aber für den Verkäufer ist das natürlich eine Frage, die er sich stellt. Und für uns natürlich die gleiche Frage von der anderen Seite kommt. Verkaufst du am Ende wirklich an uns? Oder machen wir jetzt hier 6 Monate Prozess und dann sagst du doch nicht?
Ja, ich glaube, 2 Sachen, die da so aus meiner Perspektive ja durchklingen, ist zum einen, es muss halt Full Commitment da sein. Ihr seid umgezogen,
ja.
Ihr wohnt woanders,
ja.
Eure Partnerinnen müssen das Ganze mitmachen.
Ja.
Also deswegen kommen auch die Fragen wahrscheinlich von so einem Verkäufer, ne? Weil der sagt, ja, seid ihr bereit, euer gesamtes Leben sozusagen zu ändern,
ja,
um diesen Weg zu gehen. Wart ihr ja offensichtlich, nach wo bist du umgezogen?
Von Tübingen dann tatsächlich nach Essen.
Ja. Also Tübingen war deine Heimatstadt?
Ich war da wegen meiner Partnerin,
okay, tatsächlich,
und bin dann dorthin gezogen, also nach Essen hoch. Ja. Okay. Also war auch, wie gesagt, von der Weißwurst- oder Spätzle-Seite auf die Currywurst-Seite.
Ja. Okay. Und gefällt's dir, oder?
Ja, super.
Ja.
Also ich muss sagen, ich finde das Ruhrgebiet klasse. Ja, und gerade hier als arroganter Süddeutscher, wenn ich da selber aus Bayern komme, darf ich das sagen, ist man immer so ein bisschen skeptisch und fragt sich, ja, haben da alle irgendwie Ruß im Gesicht noch wegen den Kohlebergwerken oder was? Aber nein, ist super. Mhm. Also die Leute sind super offen und mir gefallen auch die Städte eigentlich. Also
ja, so die rheinländische Direktheit, die hat euren Charme, ne? Das muss ich als Bayer auch sagen. Das,
ja,
ist schon immer mal schön, da in Düsseldorf oder in der Ecke zu sein. Das macht schon Spaß. Aber ich glaube, das ist auch echt wichtig, ne? Wenn du als Investmentbanker irgendwie Citigroup, was weiß ich, dann sitzt du da in Frankfurt in deinem Tower, gehst raus zum Mittagessen, was weiß ich, und dann denkst du, jetzt kaufe ich halt mein Unternehmen und dann wird das auch ganz cool. Und dann sitzt du halt auf einmal, ich sag's jetzt mal schwarz-weiß, in der Hyperpampa irgendwo, fährst nicht mehr U-Bahn, sondern brauchst ein Auto, musst irgendwie dein ganzes Leben, deine ganzen Routinen umstellen. Also gehört schon ein bisschen mehr dazu, als auf dem Papier halt schnell irgendwas zu kaufen.
Ich glaube, Sascha, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn auch für alle, die es sich vielleicht mit dem Gedanken spielen oder tragen, irgendwas in die Richtung zu machen, die man sich wirklich vor Augen halten muss. Ja? Und aus verschiedenen Perspektiven, ja, auch die Investoren gucken sich genau diesen Punkt natürlich auch ganz genau an. Die fragen dich, hey, du hast bisher immer in Frankfurt gelebt, in München, das ist ja wunderschön. Bist du wirklich bereit, umzuziehen, irgendwo anders hin? Ja. Und Daniel und ich haben von Anfang an gesagt, haben uns die Hand drauf gegeben, gesagt, hey, uns egal, wir suchen das beste Unternehmen und da, wo das ist, gehen wir hin, fertig. Und kriegen wir schon organisiert.
Mhm.
Und ich glaube, ohne dieses Commitment geht's jedenfalls in dem Modell, in dem wir das machen, geht's nicht, glaube ich. Und wenn mich auch oft Leute fragen, ja, ich suche und will ja auch was kaufen, aber ich habe meinen Job noch nicht gekündigt, weil ich habe ja eh nicht so viel zu tun und eigentlich, ich suche schon im Umkreis 50 Kilometer um München, weil eigentlich kann ich ja nicht weg aus München, dann sage ich halt klipp und klar, du, ja, viel Erfolg, aber ich glaube, du reduzierst damit die Erfolgswahrscheinlichkeit deiner Suche immens,
ja,
weil wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit und wie hoch ist auch wirklich dein Commitment, wenn du noch nicht mal dein Job gekündigt hast? Nochmal, bei mir war es so, das Arbeitslosengeld läuft aus. Ich muss jetzt mal zur Potte kommen. Ja, und dann ging es los.
Also ich kann das nur bestätigen. Ich glaube auch ganz persönlich überhaupt nicht an so Side-Hustles. Ja, wo man irgendwie sagt, ich bleibe jetzt so in meinem sicheren Eck hier und kassiere mein Gehalt weiter und nebenher baue ich mir jetzt mein Unternehmen auf. Das wird nicht funktionieren. Also zumindest nicht, wenn du eine gewisse Ambition hast. Du musst einfach raus, du musst auf dem weißen Blatt Papier anfangen. Und ich glaube, erst wenn auch dieser Existenzdruck und alles kommt,
ja,
dann fängst du wirklich zu laufen an und wirst wirklich kreativ und gehst vielleicht auch mal ein paar Monate durch die Hölle, bis so ein Laden läuft, aber nur so kommt es richtig zu laufen. Also ich bin da hundertprozentig bei dir, wenn mir irgendjemand erzählt, ja, ich mache mich jetzt nebenher so ein bisschen mal selbstständig mit einem Tag die Woche, vergiss es, wird am Ende nicht funktionieren.
Funktioniert nicht und am Ende das funktioniert nicht und dann soll es auch nicht funktionieren, weil dann ist man auch nicht committed genug. Ja, du musst den Erfolg auch wollen, du musst den Ehrgeiz haben, du musst es wollen und wenn du es nicht willst, kriegst du es nicht und hast es auch nicht verdient. Ja? Und am Ende des Tages ist es auch den Unternehmern gegenüber wichtig, weil nochmal, du musst halt einen gestandenen Unternehmer davon überzeugen, dass er sein Unternehmen, das er vielleicht aufgebaut hat, das er jetzt viele Jahre geführt hat, mit all seinen Mitarbeitern, an denen er hängt, dass er das genau dir verkauft.
Ja, na genau.
Und nochmal, der spürt das. Die sind ja, nochmal, die haben vielleicht weniger Ahnung von M&A, die verstehen vielleicht nicht, was ein EBITDA ist, aber die verstehen, was Commitment ist und die kapieren, wie Leute ticken.
Ja.
Ja, und die wissen, der Wolfram, der Daniel, der da gegenüber sitzt, zieht der wirklich zu mir oder meint der es wirklich ernst oder erzählt er mir einen vom Pferd?
Ja. Ja, das ist auch der Unterschied. Ich glaube jetzt aus Sicht von einem FDD-Berater zum Beispiel, was ich da in anderen Firmen oft sehe, ne, dann wird die Standard 300 Items Request List rausgeschickt und dann wird sich nur drüber echauffiert, dass der Unternehmer die Daten ja gar nicht hat und wie schlecht sein Unternehmen aufgestellt ist und so.
Ja.
Das ist halt sowas von weltfremd, diese Einstellung. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, in unseren DDs immer predigen. Du musst von Unternehmer zu Unternehmer sprechen.
Ja.
Du musst mal schön die Kirche im Dorf lassen, wenn du selber keinen Laden gegründet hast, wie so ein Unternehmen aufgebaut ist. Ne? Also da auch Appell an alle Berater da draußen, mal schön Ball flach halten, wenn man selber nicht gegründet hat, weil sowas wird nicht durch ein geiles Controlling groß, sondern sowas wird groß, weil du Dampf hast, weil du bereit bist, ins Risiko zu gehen. Und das ist meines Erachtens wichtiger als jedes Controlling. Das kann man dann danach aufbauen und sollte man, aber erstmal geht es darum, mit Dampf eine Idee umzusetzen. Ja.
100%. Und ich meine, ich merke das jetzt ja auch selber und nochmal, ich habe das große Glück, dass wir auch zu zweit sind, Daniel und ich. Aber der Punkt ist, auch wir müssen hart priorisieren, ne? Weil der Punkt ist, okay, vielleicht kümmert sich Daniel mal um Buchhaltung, ich kümmere mich mal um Sales oder ich gucke in die Werkstatt und er guckt, dass die Prozesse in unserem Servicebereich funktionieren. Aber der Punkt ist, auch wir müssen priorisieren. Mhm. Ne? Und da bleiben einfach Themen, die du depriorisieren musst, aktiv. Du musst sagen, okay, das hier läuft gerade nicht perfekt, aber es ist nicht unsere höchste Priorität. Das heißt, wir müssen es erstmal zurückstellen. Mhm. Und wenn du alleine noch bist als Gründer, als Unternehmer und die Aufbauphase ist ja vielleicht noch mal schwieriger als das, wo wir jetzt eingestiegen sind, wo du schon auf einem bestehenden System aufsetzt. Also von daher, wie du sagst, man sollte da, ich sag mal, humble sein, oder? Und da anerkennen, es ist jetzt halt auch nicht, es kommt nicht von allein. Ne?
Ja, weil du gerade meintest, Daniel macht so Prozesse, Buchhaltung, du machst Sales. Ist es eure Aufteilung, dass du der Ops-Guy bist und Daniel so der Admin-Guy? Kann man das grob sagen?
Wenn man es ganz grob ausdrücken will, ja. Ich sag mal, Daniel hat ja einen Hintergrund im Consulting. Das heißt, der kommt aus dem Bereich Digitalisierung, Prozessoptimierung. Und das sind ja genau die Themen, wo wir jetzt auch bei KKD ansetzen, wo wir viel verbessern können. Weil, nochmal, der Unternehmer hat halt das Unternehmen aufgebaut, hat tolle Kunden an Land gezogen, kann das Operative, aber den ganzen Bereich Corporate war halt nicht sein Steckenpferd. So, das heißt, da gibt's viel Potenzial für uns, dass wir es besser machen können, wovon auch die Mitarbeiter dann natürlich profitieren, weil die sagen, okay, jetzt muss ich halt nicht mehr 70 Lohnüberweisungen händisch machen, sondern wir machen das jetzt automatisiert über Dativ zum Beispiel. Ne? Dann freut sich der Mitarbeiter, der in der Buchhaltung sitzt, weil er hat mehr Zeit. Ja? Ich sag mal, das ist so ein bisschen die Themen, wo Daniel sich drauf fokussiert. Ich gucke so ein bisschen, ich sag mal, die Operation, dann Sales und schaue mir auch das Thema HR aktuell sehr intensiv an.
Okay, kannst du ein paar konkrete Maßnahmen teilen, die jetzt gerade angeht?
Ja, einfach Transparenz tatsächlich in der gesamten Buchhaltung schaffen, die Buchhaltung auch optimieren. Wir haben jetzt einen ganz konkreten Spend-Management-Tool eingeführt, das einfach die Barzahlungen, jeder gekauft irgendwo was, Teile im Baumarkt, was auch immer, einfach oder auch die Fahrer natürlich, Tankbelege, da wir auch die Mobilität über eigene Fahrer gewährleisten, Tankrechnungen, wir hatten hunderte Tankrechnungen im Monat, das wird jetzt alles mit Karten gemacht, das heißt, der Steuerberater muss es nicht mehr händisch irgendwie eintippen, es geht automatisch rein, also wirklich so basic Themen, die aber einen großen Impact haben.
Mhm. Das heißt, ihr guckt jetzt einfach von der Vogelperspektive her drauf und optimiert und lasst aber das Herz des Unternehmens oder den Kern sozusagen bestehen.
Ganz genau. Ich glaube, nochmal, das ist ein tolles Unternehmen, ja. Und wir wollen das, was der Gründer auch super gut gemacht hat, genauso weitermachen, ja. Und wollen parallel einfach die Themen, die so ein bisschen angestaubt sind und die man so ein bisschen, ich sag mal, ins digitale Zeitalter überführen kann, besser machen.
Verstanden. Jetzt haben wir so einige spannende Einblicke, glaube ich, bekommen in die reale Welt von so einem Searcher, wenn es dann auch funktioniert. Ja, wie gesagt, du musst umziehen, du musst dein Leben umstellen, du bist auf einmal im Mittelstand unterwegs. Jetzt haben wir auch ein bisschen schon über die Value Creation Strategie quasi gesprochen. Ich möchte ich nenne es mal Realitätspeitsche noch kurz abrunden. Was war für euch so, sage ich mal, aus dem Elfenbeinturm kommend, jetzt mal provokant, in die reale Welt eines mittelständischen Unternehmens und als in die Rolle eines Unternehmers, was waren so ein paar Dinge, wo du sagst, das war echt krass oder das hat mir einen Spiegel vorgehalten oder gab es da bestimmte Sachen, die dich überrascht haben?
Also ich werde jeden Tag überrascht. Ja, gibt jeden Tag Überraschungen, aber ich muss sagen, die Überraschungen machen auch Spaß. Also ich sag mal, es sind alles Herausforderungen, aber am Ende des Tages ist das ja auch, was wir gesucht haben, ein Stück weit. Ne? Ich glaube, der Kulturwechsel hätte ja größer nicht sein können am Ende des Tages. Ja, also wir kommen ja beide irgendwo beruflich, sag ich mal, aus Frankfurt, haben da beide ja für Banken gearbeitet. Und ja, jetzt befinden wir uns in einem Industriegebiet in Nordessen, ja, was so, ich sag mal, der härteste Bezirk von Essen ist. Und ja, wir haben da verschiedene Hallen, ja, und ja, wenn du da eben von Halle zu Halle läufst, keine Ahnung, wir beginnen ja früh um 5, ja, also wir arbeiten noch im Zweischichtbetrieb. Das heißt, 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends.
Und das ist dann deine Schicht wahrscheinlich, oder?
Nee, wir haben es uns aufgeteilt. Also ich komme morgens um 5, Daniel kommt so gegen 8.
Deswegen kriege ich die E-Mails immer so früh von
dir. Ja, weil da hat man mal Zeit, E-Mails zu schreiben, dann Füße. Ja? Nee, und wir haben es uns halt so aufgeteilt. Und letztendlich, das ist halt mal der erste Kulturschock. Du sitzt jetzt halt nicht mehr am Opernplatz Frankfurt, ja, sondern du bist jetzt im Industriegebiet in Essen. Und ich sag mal, deine Lunchplaces sind irgendwie die Currywurstbude vom Hornbach Baumarkt, ja. Am Mediamarkt Parkplatz gibt's eine gute Frikadelle, so, ja. Und dann gibt's noch das Bistro Hafengrill, ja. Okay. Also, so musst du dir das vorstellen. Das ist halt wirklich der Punkt, kann ich eben nur einladen, kommt mal bei uns vorbei, der sowas machen will und schaut euch das mal an, ja. Ob man das wirklich will, so in dem Sinne. Und ich kannte Essen ja vorher auch überhaupt nicht. Also ich war nur im Rahmen eben der Due Diligence dort. Ja, aber es ist eine tolle Stadt. Also ich fühle mich da trotzdem sehr wohl, ja.
Mhm. Und so aus dem unternehmerischen Alltag, gab es damals Situationen, wo du sagst, das habe ich im Investmentbanking jetzt nicht gelernt?
Du, ich glaube, ganz viele Themen. Ja. Und ich meine, wie hat es begonnen? Ja, wir waren Montag D-Day, ja, der erste Tag, nachdem der Deal durch war. Wir hatten geclosed und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht erstmal 2 Wochen Urlaub machen, sondern wir kommen direkt am Montag früh um 8, kommen wir rein und dann starten wir durch. Ja.
Wie war die Reaktion der Leute? Haben die euch akzeptiert oder?
Ja, also der erste Moment ist so abgelaufen und du, ja, als daher, wo wir kommen, da gibt's ja, also fragt man sich ja, was sagt man, ne? Was ist jetzt die richtige Rhetorik den Leuten gegenüber und so, ne? Gibt's ganze Bücher, die darüber geschrieben werden. So, und wie war es dann wirklich, ja? Wir haben uns wochenlang Gedanken gemacht, was sagen wir? Haben dann mit dem Alteigentümer gesprochen, okay, wir würden Ihnen empfehlen, das und das zu sagen und so. Gut, und dann hat der halt die ganzen Mitarbeiter reingerufen und dann war halt die ganze Frühschicht jedenfalls mal da, waren halt also 30, 40 Leute stehen da im Raum und ja, eben auch Blue-Collar-Leute, also ja, jetzt nicht die Leute, die in Berlin-Mitte beim Chai-Latte irgendwie an ihrem MacBook Pro rumspielen, sondern echte ehrliche Leute, super Leute auch, die wir sehr mögen. Ja, und dann sagt der Alteigentümer so, also pass mal auf, ich habe den Laden verkauft, mir gehört hier gar nichts mehr. Denen gehört jetzt ja alles. Mir gehört jetzt hier genauso viel wie dir und zeigt auf irgendeinen Mitarbeiter. Ja? Und wir so, okay, gut, unser ganzer zurechtgelegter Plan, was wir jetzt sagen möchten, ist irgendwie durcheinander. Ja? Aber war kein Problem. Dann haben wir gesagt, hey, also
halt auch Ruhrpott vielleicht.
Ja, ist dann halt einfach ein Ticken direkter. Ja? Und dann haben wir halt gesagt, hey, also ich bin Wolfram Krause, es ist kein Zufall, dass wir hier sind.
Sie wussten auch noch nichts.
Nee. Okay. Und dann haben wir gesagt, hey, also ist kein Zufall, dass wir hier sind. Wir sind hier, weil das ein tolles Unternehmen ist, was eine tolle Dienstleistung bringt und ein tolles Team hat. Ja, wir kommen jetzt erstmal hier an. Wir wollen erstmal lernen. Wir werden jetzt hier nichts von heute auf morgen sofort verändern. Ja, aber unsere Zielsetzung ist, für jeden Einzelnen hier das Leben besser zu machen, indem wir die Prozesse irgendwo nach und nach einfach effizienter machen. Ja, und ja, dann hat man jedem die Hand geschüttelt und dann ging's los. Ja? Mhm. Und ich glaube, also das war der erste Kulturschock. Und dann am nächsten Tag waren wir früh um 5 in der Werkstatt. Das war dann Kulturschock für die Mitarbeiter, dass die gesagt haben, oh, jetzt ist ja wieder jemand von früh bis spät hier. Mhm. Ja.
Ah, der Alteigentümer war schon ein bisschen
genau,
ja, raus. Und
okay. Genau. Also der kam halt dann immer so um 7 oder 8 erst, mhm, und ist halt am Nachmittag wieder gegangen. Mhm. Genau. Aber ich sag mal, das war so der erste Schock. Aber worauf kommt's an? Ich glaube, es kommt einfach darauf an, dass du empathisch, offen auch mit den Leuten umgehst. Und da ist halt der Vorteil, wenn man sich nicht verstellen muss. Ja, im Sinne, mir macht's Spaß, mit den Leuten zu reden und zu gucken, wo kann ich denen helfen, was sind die Themen, die auch die beschäftigen. Mhm. Und ich meine das auch ehrlich. Ja, und ich glaube, das merken die Leute dann und dann passt das auch, dann funktioniert das.
Mhm. Das heißt, ihr habt jetzt euch schon gut eingegroovt nach ein paar Monaten, würdest du sagen?
Oder? Ja, also wir hatten keinerlei Kündigungen, also keiner, der gesagt hat, oh, neue Eigentümer, ich gehe jetzt. Das hört man ja auch oft. Mhm. Aber bei uns ist eher sehr positiv die Rückmeldung, dass sie sagen, hey, wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir merken schon, dass sich die Kultur ein bisschen verändert hat und verbessert hat. Mhm. Leute kommen auf uns zu und sagen, hey, ich hätte eine Idee, wie man was besser machen kann. Also ich kann eigentlich nur von positiven Erlebnissen da sprechen. Aber ich glaube, es kommt halt sehr, sehr stark darauf an, wie du in den Wald hineinrufst auch, ne?
Ja.
Weil klar, wenn du eben gerade in so einer Blue-Collar-Branche reingehst und sagst, oh, ich komme aus der Investmentbank, aus dem Turm und
ich weiß alles.
Genau, ja. Und ich erkläre euch jetzt mal, wie es hier funktioniert.
Ja. 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 Das finde ich ja auch bei dir und Daniel irgendwo, ihr seid jetzt nicht so die, ich sag's jetzt ganz provokant, die Lackaffen.
Ja.
Ja. Oder das Klischee Investmentbanker, sondern ihr habt ja irgendwie einen ganz normalen, sympathischen, bodenständigen Auftritt und
Vielen Dank.
Ja. Und das, ich glaube, das Commitment kommt ja dann irgendwo auch bei den Mitarbeitern an, weil ihr das ja authentisch dann auch ausstrahlt und am Ende ist es halt alles ein People's Game. Ne?
Das, ja, 100%. Und der Punkt ist, die sehen, okay, wir wissen auch noch nicht alles und wir machen vielleicht auch nicht alles richtig immer, ja. Aber die sehen, hey, wir sind da, wir bemühen uns, wir tun, was wir können, wir arbeiten hart, ja, und wir haben beste Absichten.
Ja.
Und ich glaube, das kapieren die Leute dann schon,
ja. Ja.
Und sagen, hey, ja, dann schätze ich das wert.
Ja. Und du musst halt, glaube ich, schon auch ein Macher sein, ne? Du hast ja im Vorgespräch mal erwähnt, dann ist die Lackieranlage halt ausgefallen oder der Tisch hat was nicht funktioniert, dann kannst du halt nicht sagen, jetzt mache ich mal eine 10-Seiten-Präsentation und stell mal da, was jetzt schiefgelaufen ist oder mal eine rote Ampel auf die Folie, sondern dann musst du halt irgendwie mit dem Vermieter sprechen oder mit dem Inner- oder Eigentümer der Anlage und das halt irgendwie klären. Also das war auch für mich als Unternehmer, glaube ich, so der Realitätsschock, ja, du analysierst Unternehmen zu Tode, du analysierst Prozesse in deiner Beraterlaufbahn, du schreibst IDWS-6-Gutachten, wo du bis in die leistungswirtschaftlichen Analysen und in das hinterste Eck von so Unternehmen reingehst. Aber wenn es dann irgendwie darum geht, irgendwie mal ein Unternehmen zu gründen, meine Buchhaltung aufzubauen, ohne externen Steuerberater, bei uns halt jetzt in dem Fall mal ein ERP-System auszuwählen, mal wirklich ein Kostenstellenkonzept aufzubauen und zu implementieren, wirklich zu überlegen, wie geht eigentlich das mit der Lohnbuchhaltung, wie stelle ich eigentlich Leute ein, dann wirst du mal ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt.
Ja, komplett. Ne? Und ich meine, gerade als Investmentbanker denkt man ja immer, man weiß alles ein bisschen. Ja? Also ich natürlich habe es nie gedacht, aber wie du sagst, ne, man lernt eigentlich erstmal jetzt, wie ein Unternehmen eigentlich in Wirklichkeit funktioniert.
Ja.
Ne? Und wie da die Ströme laufen von, sei es Kapital oder Informationen oder was auch immer, wie die sich im Unternehmen verteilen. Und das ist halt auch ein super wertvolles Learning jetzt für uns, was uns sicher für die ganze Zukunft auch viel helfen wird. Ne?
Bringt mich so zu so einer, sagen wir mal, so einer zusammenfassenden Frage, die ich ja jetzt einfach mal ganz offen stelle. Wie viel Hype steckt im Thema Search Fund und Entrepreneurship through Acquisition aus deiner Sicht?
Ja gut, who am I, dass ich das beurteilen könnte. Aber letztendlich, ich glaube, das Search Fund Konstrukt Thema ist ein großartiges Thema. Ich glaube, es gibt Leuten eine Möglichkeit, ihre unternehmerische Ambition wirklich zu erreichen, so wie bei uns. Also für uns ist das Konstrukt das Beste, was uns je hätte passieren können. Mhm. Es verbindet uns mit tollen Unternehmern, die eben Kapital und Wissen bereitstellen und die dann auch noch Freude daran haben. Ja, also auch hier ist das Setup toll. Und es gibt Leuten wie unserem Alteigentümer, von dem wir KKD übernommen haben, die Möglichkeit, zu einem guten Preis an wirklich eine nächste Generation zu verkaufen, auch wenn die extern ist. Ja, das heißt für mich, also ich bin 100% sold auf das ganze Search Fund Modell, ja. Aber klar, es ist natürlich nicht ein Modell für jeden und auch, also weder für jeden Searcher noch für jeden Verkäufer und fairerweise auch nicht für jedes Target, ne? Also im Sinne, wird das jetzt die gesamte Nachfolgeproblematik, die wir hier leider in Deutschland haben, lösen? Nein, weil es ist nicht das Modell, um den Gemüseladen an der Ecke zu kaufen oder sowas, ja. Leider, aber wäre ja auch schön, wenn der weiterhin existiert. Von daher, ein Teil der Lösung ist es und ich finde es gut, wenn das jetzt mehr Fahrt aufnimmt.
Ja. Ich sehe das ähnlich, weil am Ende, ich meine, es gibt irgendwie Private Equity, es gibt Searcher. Private Equity, es ist ja quasi auch Private Equity, hat trotzdem noch nicht den Stellenwert jetzt in Deutschland, wie es beispielsweise in den USA ist oder so. Spanien ist ja zum Beispiel der absolute Vorreiter bei Search Funds. Also ich glaube schon, dass man zusammenfassend positiv sagen muss, dass solche Konstrukte halt zumindest einen kleinen Teil des Nachfolgeproblems in Deutschland lösen und dass halt dann wirklich junge Leute die Möglichkeit bekommen, auch ihre unternehmerischen Ambitionen zu verwirklichen. Aber wie du sagst, ich glaube, es ist tatsächlich halt nicht für jeden. Und jetzt zumindest von außen betrachtet, und ich glaube, ich darf es als Unternehmer selber auch sagen, du musst schon noch 2-3 Mal mehr nachdenken, ob du das Commitment wirklich bereit bist einzugehen. Haben wir gerade alles besprochen, Umzug, Lackiermaschine fällt aus, ja, keine PowerPoint-Folien mehr. Ob du wirklich bereit bist, dieses Commitment einzugehen versus dem, wie sich's halt auf dem Papier vielleicht ganz nett anhört. Kann man es so zusammenfassen?
100%. Und ich glaube, um nochmal auf dein Beispiel zu kommen, weil wir jetzt gerade eben das Thema hatten, ja, im Sinne, womit ist man dann im täglichen Leben auch wirklich konfrontiert? Ja, es ruft halt jemand aus der, ich sag mal, aus der Lackierhalle an und sagt, ja, hier ist der Strom ausgefallen und was soll man jetzt machen? Na? Und am Ende des Tages, weil du bist ja der Geschäftsführer, du bist ja der Chef und ich meine, ich habe vielleicht weniger Ahnung von Elektrik und Lack als er, aber er fragt dann dich, ne, und sagt, hey, was soll ich jetzt machen? Ja. Und dann ist es an dir, eine Lösung zu finden. Gut, und dann, ich sag mal, ist ja nicht nur in München, dass man öfter mal Thematik mit dem Vermieter hat. Ja, wir haben auch Thematiken mit dem Vermieter. Letztendlich hier und da funktioniert halt mal was nicht. Und dann ist es an uns oder an mir als Geschäftsführer halt, dem Vermieter hinterher zu telefonieren, zu sagen, hey, wir haben hier gerade einen Stromausfall, weil irgendwie der Sicherungskasten, die Sicherung durchgeschmort ist. Also man konnte die nicht mal mehr rausdrehen, weil das Plastik geschmolzen war. Also wir haben die Sicherung nicht rausgekriegt, so aus diesem Kasten, kannst du keinem erzählen. Ja. Gut, und dann habe ich da halt angerufen und meinte, hey, also ist halt jetzt eine brandschutzrelevante Thematik und eine unserer Hallen steht gerade leer oder still, ja, wir haben hier einen Umsatzausfall, kümmert euch bitte jetzt, ja. Und fairerweise hat es dann ganz gut funktioniert, dann kommt da der Elektriker angefahren und dann stehst du da und musst dir halt erklären lassen, woran liegt's jetzt, warum funktioniert's nicht und wie kriegen wir es wieder zum Laufen. Und parallel hatten wir uns halt überlegt, okay, wir haben irgendwie einen losgeschickt, der ein Starkstromverlängerungskabel geholt hat, ne, dass wir irgendwie die Druckluftmaschinen und die Lackierkabine und so halt wenigstens mal wieder bedienen können und haben einen Teil der Mitarbeiter aus dieser Halle in die andere Halle rübergeschickt, wo ich halt gesagt habe, hey, dann unterstützt doch die in der anderen Lackierkabine, dass die dann wenigstens effizienter arbeiten können. Also es ist halt so eine Koordinationsaufgabe, ohne dass man jemals vorher schon mit diesem Problem konfrontiert gewesen wäre, ne?
Also Stichwort Problemlösungskompetenz, ja. Weniger als Analytik im Zweifel, ne?
Ja, hands-on, gesunder Menschenverstand. Okay, was machen wir jetzt? Gut, du holst ein Kabel, oder? Du gehst in die andere Halle, klebst da ab, damit die schneller arbeiten können. Ja, und auch ganz wichtig, mit den Leuten kommunizieren, sagen, sag du mir, was ist jetzt die beste Lösung? Hast du eine Idee? Ja. Ja, und dann auch auf die Leute hören. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ja, also muss man das Ego dann beiseite schieben.
Ja, also das ist auch so ein, wo Daniel und ich uns, glaube ich, genau gleich sind. Uns Ego ist uns ganz egal. So. Ja. Uns geht es nur um die beste Lösung. Ja? Und wenn die beste Lösung jetzt von einem Mitarbeiter kommt, super, dann mussten wir schon nicht so viel nachdenken. Umso besser. Ja?
Letzte Frage von mir. Du hast es gerade gesagt, du machst so die Frühschicht, Daniel macht eher so die Spätschicht. Das heißt, ihr habt dazwischen wahrscheinlich irgendwie eine Überschneidungszeit, wo ihr euch trefft. Ja. Wie hat sich jetzt außerhalb von KKD so deinen Alltag verändert? Also stehst du jetzt irgendwie um 3:30 morgens auf und hörst dann um 14 Uhr auf? Oder wie sieht dein Alltag außerhalb der Arbeit jetzt aus?
Also unsere Überschneidungsphase ist meistens so 6-7 Stunden, würde ich sagen. Weil meistens gehe ich dann trotzdem halt irgendwie erst um 19, 20 Uhr wieder raus. Daniel bleibt dann bis zum Ende, bis 22 Uhr. Ich sag mal, ja, wird sich auch wieder ändern. Das ist jetzt halt die Anfangsphase und aber und es macht auch Spaß, ne? Also und es gibt immer was zu tun, kennst du ja auch als Unternehmer, da hört es nie auf, ne? Also
ja, das ist Fluch und Segen zugleich.
Ja. Genau, also du kannst ja immer sagen, okay, ich kann ja noch was machen, ne? Mhm. Aber wie hat sich mein Alltag verändert? Du, ich habe zunächst mal wusste ich ja gar nicht, wo ich hinziehen soll in Essen, weil ich war noch nie vorher in meinem Leben in Essen. Und da habe ich tatsächlich unseren Steuerberater, der aus Essen kommt, habe ich gefragt, sag mal, wo soll ich denn hinziehen in Essen? Und dann meinte er, Mensch Wolfram, ja, du kannst eigentlich nur nach Rüttenscheid oder Bredeney ziehen. Und Bredeney ist mehr so Einfamilienhaus mit Garten, also eigentlich musst du nach Rüttenscheid ziehen. Und dann meine ich, gut, habe ich noch nie vorher gehört, aber dann ziehe ich nach Rüttenscheid, ne? Und ist ein super Viertel, habe da eine schöne Wohnung, habe mich da jetzt nett eingerichtet und ja, guck einfach, dass ich jetzt so ein bisschen Sport integriere, auch weiterhin in mein Leben, das war mir immer wichtig. Und eben dann gesundes Maß aus Arbeit und Freizeit hinkriege.
Mhm. Also jetzt quasi noch 5 bis 20 Uhr eher, ja, aber genau. Es soll perspektivisch
soll auch wieder weniger
durchaus werden. Weniger werden.
Ja, ja. Wird's auch, aber es ist halt jetzt die Anfangsphase.
Ja, und ich sag auch immer, ich meine, solange du dich nicht morgens aus dem Bett schleppen musst, weil du gar keinen Bock hast auf sowas, dann hast du den inneren Antrieb halt, dann stehst du halt um 4:30 auf und, ja. und stehst halt um 5 in der, oder um 4 dann wahrscheinlich, stehst um 5 in der Werkshalle und dann musst du halt ein bisschen umschiften, ja. Und ein bisschen früher ins Bett und so.
Vielleicht nochmal, um was Positives auch zu sagen, für die vielleicht, die drüber nachdenken, das zu machen. Also bei allem, man muss committed sein und das ist jetzt alles kein Walk in the Park, bla bla bla. Aber ich bin jetzt in einer Situation, wo ich dir jetzt in die Augen ehrlich sagen kann, ich freue mich drauf, morgen um 5 wieder in der Firma zu sein.
Ja, tut mir leid, dass du hier sein musst.
Ich bin gern hier. Und ich freue mich auch wirklich jeden Sonntag, freue ich mich drauf, am Montag früh wieder in die Arbeit zu gehen. Und nochmal, das mir hat Investmentbanking auch Spaß gemacht, also nicht falsch verstehen. Aber das ist nochmal eine andere Motivation und das ist ein geiles Gefühl. Und das kann ich nur jedem wünschen, der auch Lust hat, sich in die Richtung zu entwickeln, ja.
Ganz großes Privileg, das man, glaube ich, hat. Ja. Wolfram, vielen lieben Dank für die offenen Einblicke.
Du, vielen Dank für die Einladung. War ein tolles Gespräch. Ja.
Und ja, ich glaube, das Thema ist super spannend. Und ja, ich glaube, es birgt viel Potenzial für einen selber persönlich, fachlich. Man lernt wahnsinnig viel, aber man muss halt auch bereit sein, den Schritt zu gehen.
Ja, ich habe es nicht bereut und kann es jedem empfehlen, der sich damit trägt. Sich damit zu beschäftigen, ja.
Wunderbar. Vielen lieben Dank nochmal.
Danke.
Ja, das war ein ehrlicher Einblick in den Bereich eines Searchers, der tatsächlich jetzt pünktlich oder pünktlich genug ein passendes Target gefunden hat. Wie wir sehen, ist die Welt zweigeteilt. Zum einen, ja, muss ein sehr, sehr großes Commitment da sein. Zum anderen macht es aber auch wahnsinnig viel Spaß und es ist halt eine tolle Möglichkeit, sich unternehmerisch verwirklichen zu können. Wenn ihr weiter solche spannende Einblicke wie von Wolfram haben möchtet, dann schaltet daher auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.